Ich habe darüber sehr viele Antworten auch gehört. Es hat damit zu tun, dass der Jesus in Demut gekommen ist und dass der Herr Jesus zu den Ärmsten und zu den Kleinsten und zu den Verachtetsten im Volk gekommen ist. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Aber warum ist er zu diesen Hirten gekommen? Ist die große Frage, die sich stellt, und ich möchte sie gerne beantworten. Wie wir wissen, ist Bethlehem nahe an Jerusalem. Und er war auch nahe am Tempel. Im Tempel pflegte man Opfer zu bringen, und zwar Lämmer. Diese Hirten, von denen wir hier gehört haben, das hat ja einen tieferen Sinn, diese Hirten waren aus der Levitenkaste. Das heißt, es waren gar keine normale Hirten, wie man sie einfach kennt, dass man 10 Schafe zusammentreibt und mit denen geht, sondern die waren hier, die waren des Nachts hier und die wachten über die Schafe. Ja, warum mussten sie wachen? Ich möchte einen Mythos zerstören, bedeutet aber nicht, dass ich sage, dass wir, was wir feiern, wie wir feiern, wann wir das feiern, falsch wäre. Ja? Diese Hirten waren normalerweise, das heißt, wenn man zurückblickt, damals in die Geschichte, wir reden hier nicht von der Kultur, die damals war, oder wie weit die Menschen waren, oder was damals angesagt wurde, sondern es war die normale Handhabe, die da abzurufen ist, die man kontrollieren und prüfen kann. Die Hirten, die waren irgendwann zwischen März und April bis September, Oktober, waren sie auf dem Feld. In dieser Zeit zwischen September, Oktober und wieder März, April waren sie nicht auf dem Feld. Hat man wahrscheinlich die Schafe irgendwo hingetrieben, wo sie geschützt waren über den Winter, und das war es damit. Bedeutet für uns, dass wir jetzt sagen, dass heute ist Jesus geboren, ja, ist eigentlich total falsch, weil es nicht zusammenpasst mit den Gepflogenheiten, die damals da gewesen sind. Ich betone es noch einmal, ich will nicht sagen, es ist falsch, dass wir heute hier sitzen und dass wir heute Weihnachten feiern. Es ist sogar wichtig und es ist sogar sehr wichtig, dass wir an die Geburt unseres Herrn Jesus Christus darauf hinweisen. Und wenn das jetzt diese Zeit ist, wo die Menschen vielleicht offener sind, wo man mit ihnen reden kann, dann sollen wir das doch nützen. Dann sollen wir uns das einfach zur Gewohnheit machen, gerade in dieser Zeit die Menschen anzusprechen und sie zu Jesus zu rufen, sie darauf hinzuweisen, was er getan hat. Zurück zu unseren Hirten. Diese Hirten hatten eine bestimmte Aufgabe, und ich habe vorhin gesagt, dass sie zu dieser Kaste der Leviten gehört haben. Diese Menschen waren nicht so verachtet, wie wir uns das vorstellen, sondern diese Menschen, diese Hirten hatten eine sehr wichtige Aufgabe. Und diese Aufgabe war, die Lämmer, die geboren wurden, deswegen wachten sie über die Herde. Das heißt, zu jedem Augenblick, wo ein Lamm geboren war, waren sie zur Stelle. Dieses Lamm wurde dann beurteilt, ob dieses Lamm überhaupt reinpasst in dieses Schema, das benötigt wird für die Opfer, die gebracht werden, dass es als Opfer überhaupt da ist. Man sagt auch, bis das Lamm nicht richtig gehen konnte, weil das dann immer wieder stürzt, hat man ihm sogar die Beine so mit Leinen umwickelt, damit sich dieses Tier auch nicht verletzt. Dass solange es dann wirklich dann auf den Beinen stehen konnte, hat man ihnen diese auch weggenommen. Aber bevor sie überhaupt abgerufen wurden zu diesem Opfer, wurden diese Lämmer wiederum von diesen Hirten geprüft, ob sie noch da hineinpassen. Gott hat ganz klare Richtlinien gegeben. Es sollte kein Lamm mit irgendwelchen äußerlichen oder sonstigen Fehlern da sein, behaftet sein. Die waren nicht tauglich dafür, dass diese Lämmer geopfert wurden. Und deswegen sind sie zu diesen Hirten gekommen. Und das Schönste dabei ist, dass Jesus, das Lamm Gottes, geboren ist. Und dass sie sich dann aufgemacht haben, nachdem sie diese wunderbare Nachricht bekommen haben, sind sie gegangen, es steht so nicht hier geschrieben, aber sinnbildlich dafür bedeutet es, sie sind hingegangen und haben dieses Lamm Gottes gesehen. Es ist diesen Weg gegangen, den es gehen musste, bis dass es zu diesem Opfer kommt. Und Bethlehem, wie schon angedeutet, war in dieser Zeit ein sehr wichtiger Lieferant für den Tempel, für diese Opferfeste. Die sind nachher gegangen, wir haben gehört, wir haben gelesen, da ist ein großes Licht erschienen. Und zu diesem Licht möchte ich nachher nochmal kommen, wenn wir die Weisen bearbeiten oder wenn wir die beachten, was sie getan haben, wo sie durchgegangen sind. Da ist plötzlich ein Licht da gewesen und ein Engel hatte eine Botschaft. Und was war dieses Licht? War es vielleicht dieser Stern? Ich möchte es voraussagen, das war die Schechina. Und diese Schechina werden wir auch bei den Weisen finden. Ich möchte es nachher noch ausführen. Und diese Hirten sind dahin gegangen, hat gesagt, lasst uns dahin gehen, lasst uns überzeugen von dem, was uns gesagt wurde, ob das Zeichen überhaupt stattfindet, ob es genau so ist und das habt zum Zeichen. Wir gehen, wir möchten uns davon überzeugen. Jetzt sind sie dahin gegangen und sie finden tatsächlich Jesus in einer Krippe. Wir haben so viele schöne Krippen. Die sind so komfortabel gemacht, obwohl man vielleicht eine Puppe reinlegt, dass es dann ein Jesus symbolisiert. Und das ist so komfortabel gemacht und das ist so schön und vielleicht brennt auch eine Kerze daneben. Und das ist so romantisch, das Ganze. Wisst ihr, diese Krippe, die hier beschrieben wird, ist eigentlich eine Vertiefung in einen Fels hineingehauen. Der Jesus lag auf diesem Fels und es mag wohl vielleicht auch ein Hinweis darauf zu sein, dass der Jesus auf so einen Felsen gelegt wurde, als er für unsere Sünden gestorben ist. Wenn wir jetzt die Geburt Jesu verkündigen, stellen wir fest, gerade in diesen Texten, dass eigentlich sein ganzes Vorhaben, sein ganzes Leben hier aufgeführt wird. Wo der hinkommen wird, was passieren wird. Es war nicht so toll, es war nicht so romantisch, wie sich das darstellt. Sondern der Herr Jesus ist unter den widrigsten Umständen in diese Welt gekommen. Und ich weiß nicht, ob welche Tiere in diesem Stall waren und ob diese Tiere den Herrn Jesus tatsächlich gewärmt haben mit ihrem Hauch. Ich gehe ja davon aus, dass es nicht so war. An Widrigkeit ist kaum zu übertreffen, wo der Herr Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Ich möchte zu der zweiten Gruppe kommen, zu den Weisen. Dazu möchte ich Matthäus Kapitel 2, 1 bis 12 lesen. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg hin in ihr Land. Warum mussten es diese Weisen sein? Ich frage genauso wie bei den Hirten. Es sind irgendwelche Weisen, die irgendwo weit weg waren, die einen Stern gesehen haben und jetzt kommen sie, einen König anzubeten. Woher haben sie die Informationen gehabt? Habt ihr euch schon mal das gefragt? Diese Weisen, vor denen wir reden, diese haben genauso wie die Hirten eine ganz bestimmte Aufgabe gehabt. Diese Weisen gehörten zu einer Dynastie. Eine Dynastie kennzeichnet sich, dass da keine fremden Leute von links oder rechts reinkommen, dass die eingebürgert werden in die Dynastie, sondern eine Dynastie setzt sich darin fort, dass es vom Vater zum Kind und es geht gerade so weiter. Ja, und diese Weise waren sehr gelehrte Leute. Ich möchte vielleicht zweimal sehr sagen, weil das war übermenschlich, wie gelehrt diese Menschen waren. Wo sie überall Einsicht hatten und auch weise urteilen konnten. Und es war nicht nur das, sondern diese Menschen kamen von irgendwoher und sie hatten einen Chef. Und dieser Chef hat nicht zur Dynastie gehört, nein. Dieser Chef von ihnen, der heißt Daniel. Wenn wir uns erinnern, hatte Nebukadnezar einen Traum gehabt. Es war so ein Traum, den er sogar vergessen hatte. Das Einzige, was ihm blieb, war, dass er aufgewacht ist und er zitterte vor Erregung und vor Angst. Vor allem macht es ihm sehr viel Angst, dass er etwas erlebt hatte, woran er sich gar nicht erinnern konnte. Und dann hat er die Weisen zusammengerufen, hat gesagt, okay, wenn ich die Jungs hier alle bezahle, dann sollten sie ihre Arbeit tun. Und dann hat er sie herbeigeholt und hat gesagt, Leute, ich habe einen Traum gehabt, ja sag uns den Traum, ich habe den Traum vergessen. Das ist jetzt eure Aufgabe, dass ihr mir den Traum sagt und nicht nur das, sondern auch was dieser Traum bedeutet. Denn er hat Pein in mir verursacht. Er hat Angst gebracht in mir. Und diese Weisen, wenn wir es weiterlesen, stellen wir fest, dass sie die Möglichkeit, dass die Anfrage des Königs überhaupt gelöst werden kann, liegt nur bei Gott alleine. Das heißt, es war eine Unmöglichkeit, was der König hier überhaupt verlangt hat von ihnen. Der König ist erzürnt und dachte vielleicht bei sich selbst, diese hoffnungslos unnötige Bande, die werde ich jetzt umbringen. Und sie kamen natürlich auch zu Daniel, weil der gehörte auch zu dieser weisen Gruppe. Und Daniel sagte, tu diesen Leuten nichts an, ich werde zu Gott beten. Und er hat dem König den Traum gegeben, also liegt es in seiner Macht, dass er mir den Traum sagt und auch die Deutung dafür. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Er sagt ihm den Traum, er sagt ihm die Deutung. Und er ist so von Freude erfüllt, dass jemand ihm da weitergeholfen hat. Dass er sagt, ich möchte dich zum Haupt über die Weisen setzen. Wenn wir im Buch Daniel lesen, dann stellen wir fest, dass der Messias ja angekündigt war. Sie haben doch mit Daniel diese Verbindung gehabt. Sie wussten, dass er irgendwann mal auf die Welt kommen wird. Und wo sie diesen Stern gesehen haben oder dieses Licht gesehen haben, ja, wo sie dieses Licht gesehen haben, dann war ihnen das Ganze klar. Dieser Christus, dieser Herr, dieser Retter ist geboren. Und wir gehen, dass wir wollen ihn anbeten. Diese Weisen hatten ein sehr großes Ansehen. Und diese Weisen standen in diesen Zeiten sogar über den König. Wenn wir uns erinnern, wo Daniel in die Löwengrube geworfen werden sollte, hatte er ein Dekret oder ein Gesetz gegeben, dass niemand von irgendjemand etwas erbitten soll als vom König alleine. Und es war ein Gesetz der Meder und der Perser, wo nicht rückgängig gemacht werden konnte. Und nicht vom König, weil er stand auch nicht an höchster Stelle. Sondern an höchster Stelle waren diese Weisen, die natürlich auch einen großen Beitrag dazu bringen mussten, dass das Königreich auch erhalten wird. Und diese Weisen sind hin und her gewandert, da wo Könige auf die Welt gekommen sind, wo ihnen gesagt wurde, ja, da in dem Land ist ein König, da sind sie auch dahin gegangen, je nachdem wie sie da vernetzt waren. Und sie sind dahin gegangen und haben denen Geschenke, irgendwelche Geschenke. Ich sage das aus dem Grund, weil wir müssen genau sehen, was für Geschenke sie Jesus gebracht haben. Und diese hatten ihn bestätigt. Diese Weisen haben den König bestätigt, sage ich mal lieber so, zu legitimiert. Wenn wir dieses Hintergrundwissen haben, dann wissen wir, warum beim Herodes die Flatter kam. Warum Herodes so alarmiert war. Er hätte auch sagen können, Mensch, ihr seid Weisen, na toll. Geht einfach weiter, macht euer Ding. Aber er hat ganz genau gewusst, wen er vor sich hat. Und deswegen hat er schnell nach Antworten gerungen. Er hat seine Hohepriester gerufen, weil es eine religiöse Sache war. Ja? Und diese Hohepriester, diese mussten natürlich Rede und Antwort stehen. Wie wir wissen, mussten sie nicht lange suchen. Weil die Antwort schon in ihren Herzen war, weil sie diesen Messias erwartet haben und weil sie genau gewusst haben, wo dieser Messias geboren werden sollte. Sie wussten nun nicht, wann. Aber er hat plötzlich die Antwort gehabt und hat er gemerkt, es wird ernst. Es wird ernst, diese Weisen sind hier, um diesen König zu akkreditieren. Um diesem König die Legitimität zu geben, dass er König ist oder der zukünftige König wird. Wir hatten gelesen, dass sie den Stern im Morgenland gesehen haben. Das heißt, entgegen unseren Annahmen, entgegen den Vorgaben, die wir bekommen haben von irgendwo, war nicht dieser Stern, der sie die ganze Zeit begleitet hat. Sie hatten den Startpunkt im Morgenland. Die haben seinen Stern gesehen. Für die anderen war es scheinbar nicht sichtbar. Für den König war er nicht sichtbar, weil der hat ja auch verlangt zu sagen, im Vers 7 heißt es, er forschte genau die Zeit der Erscheinung des Sternes. Das heißt, er wurde nicht wahrgenommen. Er wurde zwar von den Weisen wahrgenommen. Und wenn wir weiterlesen in Vers 9, da stellen wir fest, sie aber zogen hin, das heißt, sie waren gerade bei Herodes. Der Herodes wollte dann von ihnen wissen, scheinheilig, um ihn anzubeten, wollte wissen, wann ihnen dieser Stern erschienen ist. Hätte auch sagen können, guck mal, da draußen ist er. Guck dir doch den Stern an, der ist schon seit langem da. Wir sind seit langem unterwegs, ja. Aber davon haben wir keine Rede, das ist keine Rede. In Vers 9 heißt es aber, sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Das heißt, ihre Etappe war noch nicht beendet. Wahrscheinlich mussten sie aus Zeugnis gründen, damit sie nicht sagen können, wir haben nichts gewusst. Ja? Sind sie beim König gewesen und wo sie raus sind vom König, erschien der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten. Ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Vers 10, als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. So ist das mit dem Stern. Und ich wage heute noch zu behaupten, es ist die Schechina. Wir haben gemerkt, dass die ganze Welt in Aufruhr gesetzt wurde. Es wurde ein ziemlich großer Aufwand betrieben für das Kommen des Messias. Und Gott hat ihn ja in die Welt gesandt. Und er hat die Weisen dahin gebracht an diese Stelle. Er hat sie informiert, der Messias ist geboren. Und jetzt zeigt er ihnen, wo der Messias überhaupt ist. Wenn wir uns jetzt einen großen Stern vorstellen, und es steht ja geschrieben, dass er über dem Haus stehen blieb, der Stern. Ich kann 10 Kilometer weiter weggehen und ich habe noch die gleiche Sicht zu dem Stern. Ja? Wo finde ich denn das Haus? Ich kann vielleicht zig Kilometer im Umfeld rumlaufen und versuche, das Haus zu finden. Aber wir lesen, dass dieses Licht, dieser Stern, über dem Haus stehen blieb. Das heißt, sie musste nicht suchen. Die musste nicht klopfen, drüber und wusste nicht, und ist da jemand, sondern es war eine ganz klare, eindeutige Sache. Das ist Gottes Werk gewesen und Gott hat sein Volk durch die Wüste geführt. Diese Schechina, diese war die ganze Zeit bei ihnen. Und wo sie die Stiftshütte aufgestellt hatten, da war die Herrlichkeit des Herrn, von der haben wir bei den Hirten gehört, da war die Herrlichkeit des Herrn über diese Stiftshütte. Das ist das Werk Gottes. Dieser Aufwand würde für uns Menschen getan. Ich möchte nun weitergehen. Ich möchte jetzt nur noch die Gaben, die sie mitgebracht haben, die haben wir wahrscheinlich auch noch gehört, an denen wird nichts geändert. Ist auch nicht anders zu verstehen. Diese Weisen, es waren definitiv nicht drei, es waren sehr wichtige Leute, die hatten ein sehr großes Gefolge. Die hatten nicht Vesper für 3 Tage eingeplant, sondern die hatten ihre Küche mit dabei wahrscheinlich. Und es war ein großes Gefolge. Wahrscheinlich durch diese 3 Geschenke, die da gewesen sind, hat man darauf hingewiesen, okay, wenn es 3 Geschenke sind, dann waren es 3 Weisen. Aber das ist lediglich eine Annahme, von der wir hier ausgehen können. Es war wahrscheinlich ein sehr großes Gefolge, das da angekommen ist. Und es waren aber 3 Geschenke. Und diese 3 Geschenke haben es in sich. Diese 3 Geschenke reden von dem, was auf den Herrn Jesus zukommen wird. Als erstes hatten wir Gold. Und Gold weist immer auf die königliche Würde hin. Jesus, der König, er hat die Herrlichkeit Gottes verlassen und er ist zu den Menschen gekommen. Und er erwartet, dass ein Mensch, der es erkennt, ihm auch diese Würde, diese Ehre gibt, die er als König haben soll. Die Weisen haben es getan. Die haben diese Würde ihm entgegengebracht. Wir lesen vom Weihrauch, und Weihrauch war ein Zeichen für Hohepriester. Und wir wissen, dass Jesus ein Hohepriester ist, weil er ein Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Es ist kein Pfarrer, es ist kein Hochgelehrter, weiß ich was, sondern Jesus Christus ist selber, und diesen Platz, ja, diesen Platz kann niemand einnehmen. Diesen Platz, vielleicht kann man Hohepriester sein in einem Tempel, wo man verschiedene Sachen irgendwas organisiert und macht und Abläufe und so weiter. Das kann es wohl sein. Oder vielleicht ein Hohepriester, der einmal im Jahr hineingeht und auf den Sühnedeckel dieses Blut drauf tropft. Das kann alles sein. Aber der richtige Hohepriester, der für uns in den Tod gegangen ist, das ist Jesus Christus. Er liegt noch als Kind in der Krippe, aber das wird ihm auch gleich zugedacht. Das Letzte, was er bekommen hat, ist die Myrrhe. Diese Myrrhe hat man sehr oft verwendet, wenn man Tote einbalsamiert hat. Erinnert ihr euch, die Frauen, die zum Grab gehen wollten, den Herrn Jesus einzubalsamieren? Die hatten alles schon vorbereitet. Es war alles schon in den Startlöchern, und ich glaube von Herzen, dass ihnen nicht zu teuer war, für ihren Herrn und Heiland einzusetzen. Aber diese Myrrhe spricht von diesen Leiden, die der Herr Jesus durchgehen sollte auf dieser Erde. Jetzt stelle ich nochmal die Frage, woher haben es die Weisen gewusst? Woher haben es die Weisen gewusst? Daniel, wir wissen, dass es Anfang der Gefangenschaft, wo sie nach Babylon verschleppt wurden, und ziemlich am Anfang ist dieses Geschehen mit dem Nebukadnezar, und seitdem war er ihre Anweisung, war er ihr Chef. Und die haben ganz genau gewusst, die haben genau gewusst, in Daniel 9, Vers 26 steht es ja geschrieben, dass der Erlöser oder derjenige, der Auserwählte, dass der verstoßen wird vom Volk, dass er zum Tode kommen wird. Das heißt, die Informationen, die waren ja da. Und darauf hat sich auch bezogen, diese ganzen Gaben, die sie hier mitgebracht hatten. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Es ist ein prophetischer Teil. Lukas Kapitel 2, 25 bis 35. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria: seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Dieser alte Mann, wahrscheinlich hat er nicht mehr die Kraft gehabt, jeden Tag in den Tempel zu gehen. Aber der Herr Geist Gottes hat ihm gesagt, Simeon, heute ist es an der Zeit. Und er geht in den Tempel und findet Maria und Josef und er weiß gleich genau, wer Jesus ist. Er weiß, er bezeichnet ihn als Heil, dass das Heil erschienen ist. Seht ihr, wie Jesus erwartet wurde? Es sind Menschen, die vielleicht weltlich gesonnen sind, die vielleicht nur leiden unter der Unterdrückung der Römer, aber es sind Menschen, die geistlich leiden. Und das war einer von diesen Menschen, die geistlich gelitten haben, die jeden Tag darum gebeten haben, wann schickst du deinen Sohn? Wann kommt der Erlöser? Wann kommt der Messias in diese Welt? Und jetzt ist die Zeit gekommen, er hat ein Versprechen bekommen vom Heiligen Geist, dass er so lange nicht sterben wird, bis er das Heil Israels gesehen hat. Und es ist auch prophetisch zu deuten, denn wir stellen fest, ich möchte den Vers nochmal suchen, in Vers 31, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Ja, wie? Ist der Jesus nicht nur für die Juden gekommen? Wieso nennt er hier die Nationen im Vorfeld und nicht das Volk Israel? Weil er ganz genau gewusst hat, dass das Volk Israel ihn nicht annehmen wird. Und wenn wir weiterlesen die Verse, dann stellen wir fest, dass er genau diesen Punkt beleuchtet, wo der Herr Jesus sterben wird, dass an dem Herrn Jesus sich scheiden wird so manches. Und der Maria sagte ja auch, er wendet sich an Maria. Warum? Weil er gewusst hat, der Josef wird das Ganze auch nicht mehr erleben. Er wendet sich an Maria und sagt ihr, wer dieser kleine Junge ist in ihrem Arm. In dieser Art und Weise hat es Maria nicht hinbekommen. Sie hat zwar Andeutungen bekommen und wie hieß es immer, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und jetzt kriegt sie plötzlich ein ganz anderes Bild. Jetzt kriegt sie ein Bild, wo darauf hinweist, was geschehen wird mit ihrem Sohn, den sie im Arm hält. Und das alles kommt uns zugute. Simeon hat in seiner Weisheit vom Heiligen Geist die Klarheit bekommen, dass die Nationen als Erste genannt werden. Ein Licht für die Nationen, die sowieso im Dunkel gewandelt sind, die ganz ihren Götzendienst hingegeben waren, die mit Gott, mit dem Gott Israels, so gut wie nichts zu tun hatten, ist eine tolle Prophezeiung. Ich wünsche, dass wir das heute Gehörte beherzigen. Wir lesen von den Hirten, dass die eine sehr große Freude hatten. Das heißt, die Freude, wo die Herrlichkeit Gottes erschienen ist, die ist übergesprungen. Warum? Weil sie dahin gegangen sind. Wir lesen nicht, dass sie vorher schon diese Freude hatten. Aber die Freude, nachdem sie Jesus gesehen haben, nachdem sie gemerkt haben, hier ist etwas Wichtiges, wir haben hier eine wichtige Aufgabe gebracht. Und sie gehen voller Freude von da. Und was machten die? Die erzählten es allen. Und die Leute wunderten sich. Die wunderten sich, was diese Leute hier erlebt haben. Wo ist unsere Freude geblieben? Was ist aus unseren Weihnachten geworden? Was passiert in uns? Was geht hier oben vor, wenn wir das Wort Weihnachten hören? Denken wir schon an irgendwelche Geschenke? Denken wir, wie wir mit der Familie feiern dürfen? Oder denken wir daran, was wir essen sollen? Es ist nichts dagegen. Ich rede nicht dagegen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Aber Geschwister, die Hauptsache ist doch Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist. Wie oft feiern wir Weihnachten? Wie oft feiern wir Jesus, ohne dass er mit dabei ist? Wie oft ist das? Wie oft verstricken wir uns in Nebensächlichkeiten und das Wahre, das Wichtige, ja, für uns, das uns mit Freude erfüllen kann, ja, nur wenn wir es wollen, können wir diese Freude auch haben. Und er ist die Quelle der Freude und er kann uns erfreuen und gerade in diesen Zeiten und gerade auch von dieser Freude weiterzugeben. Ich glaube, so kann, weißt du, ich freue mich so, es ist Weihnachten, der Jesus ist geboren. Wisst ihr, wie das rüberkommt? Wir brauchen noch keine Freude spielen, wenn wir keine haben. Aber lassen wir uns doch anstecken von dieser Freude. Da kann die Herrlichkeit Gottes wahr werden im Leben noch so mancher Menschen. Noch so mancher Menschen. Ich betone es nochmal, ich habe nichts gegen die Art, wie wir feiern. Ich habe nichts dagegen, wenn wir es jetzt am 24., 25. feiern. Das ist alles sehr gut. Es ist in Ordnung so. Und wenn wir uns anstrengen würden, dann würden wir vielleicht die Zeit irgendwo einigermaßen eingrenzen können, aber auf den Tag wäre es sowieso nicht richtig. Wüssten wir immer noch nicht, ist er wirklich an einem heutigen Tag geboren, wie jetzt, wie heute? Das wüssten wir auch noch nicht. Das ist alles so, versteht ihr, das ist nicht das Wichtige. Es ist nicht wichtig, nach Jerusalem zu fahren und da zu laufen, wo der Herr Jesus selber gelaufen ist. Es ist nicht wichtig, weil das macht keine Änderung in meinem Leben. Die Änderung passiert immer von innen. Und wenn der Jesus drinnen ist in meinem Herzen, dann passiert die Änderung. Aber dadurch, dass ich Tapetenwechsel mache, da geschieht gar nichts in meinem Leben. Vielleicht denke ich mal oder wie auch immer, ja, jetzt ist toll und ich lege mir eine neue Frisur zu. Ich habe nicht viele Möglichkeiten dazu. Aber es sind tatsächlich Menschen, die sagen, ich mache eine Typenänderung, ich will etwas ganz anderes anfangen. Ich will die Lebensrichtung, die ich habe, eine andere einschlagen, weil ich mich hier festgefahren habe oder sonstiges. Und plötzlich laufen sie ins Fitnessstudio und machen Sachen, die sie vorher nie gemacht haben. Aber im Endeffekt, nach einer gewissen Zeit, wenn man sie trifft, sehen wir sie genau in dem Muster laufen, die sie vorher gelaufen sind. Und die sind mindestens so unglücklich, wie sie vorher gewesen sind. Ich wünsche, dass diese Weihnachten anders sind. Es könnte sein, dass es die letzten Weihnachten sind. Wir feiern so hingebungsvoll Advent. Das ist Ankunft. Und es ist nicht mehr lange, bis der Jesus da ist. Bis wir tatsächlich vom Glauben zum Schauen kommen. Aber feiern wir diese Weihnachten ganz bewusst. Feiern wir unseren Herrn Jesus Christus, setzen wir ihn im Mittelpunkt unserer Familie. Da, wo wir sind, es ist sehr gut, wenn Familien zumindest zu Weihnachten zusammenkommen. Das ist nicht an alle gesagt. Das sind Leute, die es kaum erwarten können und die keine Möglichkeit auslassen, sich irgendwann zu treffen und einfach zusammen zu sein als Familie. Aber es sind so viele Familien, die zerrüttet sind, die vielleicht verstritten sind und die sich nichts anderes wünschen, als dass sie endlich wieder mal zusammen sind. Dass sie endlich wieder mal Weihnachten feiern oder Sonstiges. Der Herr segne uns, schenke uns Gnade, dass wir ein Leben zur Verherrlichung seines Namens und seine Freude uns erfüllt. Die Freude, die auch die Hirten haben. Und dass uns diese Freude dahin bringt, nicht sie für uns zu behalten, sondern die auch weiterzugeben an andere Menschen. Dass sie staunen können. Mensch, Gott hat doch was ganz Tolles gemacht. Und ich habe dieses Licht, das für mich gekommen ist in dieser Welt, einfach abgewiesen. Der Herr segne uns. Amen.